Inforadio Podcast.
Gut 60% der Deutschen gehören den beiden großen christlichen Volkskirchen an, mit deutlichen Unterschieden zwischen Ost und West. Selbst kirchenferne Bürger gestehen den Kirchen in moralischen und ethischen Fragen eine gewisse Definitionsmacht zu. Aufmerksamkeit verdient also, wenn der ehemalige oberste Repräsentant der evangelischen Kirche in Deutschland ein Buch mit dem Titel »Ethik – Grundfragen des Lebens« vorlegt. Zumal, gerade beim Thema Familie, das er auch aufgreift, einer der größten Konflikte in der evangelischen Kirche seit der Jahrtausendwende tobt. Mein Gast wurde am 12. August 1942 in Straßburg geboren, verheiratet. Der Theologieprofessor war ab 1994 15 Jahre lang Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz und ab 2003 zugleich Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Unser Gespräch 2007 über Atheismus zähle ich selbst zu den spannendsten in 280 Sendungen 1222 und freue mich deshalb erneut auf ein Gespräch mit Professor Wolfgang Huber. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Herr Kahle. Ich freue mich sehr.
Herr Professor Huber, Sie sind jetzt 71 Jahre alt. Sie haben einen ziemlich aktiven Ruhestand. Wie geht's Ihnen dabei?
Mir geht's dabei sehr gut. Ich bin sehr froh darüber, dass ich den Übergang von einer Zeit, in der ich wirklich sehr intensiv in Anspruch genommen und beschäftigt war, zu einer anderen Lebensphase gut hinbekommen habe, mit neuen Projekten, mit neuen Vorhaben, nicht dem nachtrauernd, was ich früher gemacht habe, sondern fröhlich mit dem, was ich jetzt tue.
Und wie ist das so zeitlich? Muße haben Sie auch? Haben Sie mehr als früher?
Ich habe natürlich mehr Muße als früher. Ich leiste mir mehr Reisen zusammen mit meiner Frau. Wir waren in Griechenland, wir fahren nach Sizilien. Wir sind regelmäßig in Südafrika zu Forschungsaufenthalten, weil ich da an der Universität Stellenbosch angebunden bin. Wir freuen uns an unseren Enkeln, wir treiben mehr Sport, aber es gibt einen klaren, geregelten Arbeitstag, der aus ehrenamtlichen Aufgaben und aus der Arbeit an ethischen Grundfragen besteht.
Und wie lange ist so ein Arbeitstag im Ruhestand?
Ja, 10 Stunden, sowas.
Oh. Kurz zur Definition, jetzt mal um zu Ihrem Buch zu kommen. Moral und Ethik, was ist der Unterschied?
Die Moral in meiner Unterscheidung bezieht sich auf die Fragen, die uns alle angehen, wo wir möglichst übereinstimmende Antworten finden müssen, wo wir uns mit der Frage beschäftigen, was wir den anderen Menschen schulden, damit wir in Frieden und Fairness miteinander umgehen können. Ethik hat es mit den Fragen zu tun, die sich darauf richten, wie ich ein gutes Leben führe, welche starken Antworten ich darauf gebe, wie mein Leben aussehen soll, welchen Beruf ich ausübe, in welcher Lebensform, in welcher Partnerschaft, in welcher Art von Familie ich lebe, wie ich mich politisch engagiere. Fragen des guten Lebens in diesem ganz klassischen Sinn. Also anders gewendet nicht so sehr, was ich den anderen schulde, sondern auch, was ich mir selber schulde angesichts der besonderen Person, die ich bin, der Gaben, die ich habe. Das ist die Frage der Ethik im engeren Sinn. Das ist deswegen so schwer zu unterscheiden, weil wir gleichzeitig einen allgemeinen Begriff von Ethik haben. Da ist es einfach das Nachdenken über richtiges und gutes Leben. Und dann gehört die Moral im engeren Sinn und die Ethik im engeren Sinn beides zu diesem ethischen Nachdenken.
Herr Professor Huber, Sie haben 2009 als Ratsvorsitzender der EKD eine Kommission initiiert, die ein Ja der evangelischen Kirche zu Ehe und Familie unterstützen sollte. Im Juni hat die Kommission nun ein Ergebnis vorgelegt, in dessen Titel die Ehe gar nicht mehr vorkommt und die Frage gestellt wird, ob sie denn die Ehe fördert. Da geht es um Patchwork-Familien, Alleinerziehende, geschiedene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Wenn ich das jetzt so nebeneinander lege, hat eigentlich dieses Papier alles auf den Kopf gestellt, was Sie sich vorgestellt haben?
Also der Unterschied zwischen dem ursprünglichen Auftrag aus dem Jahr 2008, 2009 und dem, was schließlich 4, 5 Jahre später herausgekommen ist, dieser Unterschied lässt sich gar nicht leugnen. Ich glaube, es ist ein Fall, in dem eine Ad-hoc-Kommission, die auf kurzfristige Arbeit angelegt war, einfach auch sehr lange gearbeitet hat und sich dann ihr Auftrag in gewisser Weise verselbstständigt hat. Das muss man einfach konstatieren, dass es diesen Unterschied zwischen Ausgangsauftrag und jetzt dem Papier, so wie es vorliegt, gibt. Es kommt hinzu, dass Beteiligte sagen, man habe offenbar etwas vorausgesetzt, was man ausdrücklich hätte thematisieren sollen. Der Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider hat das ja mehrfach gesagt. Das Ja zur Ehe, das für die evangelische Kirche unverbrüchlich sei, sei in diesem Text vorausgesetzt worden, statt dass man es ausdrücklich erwähnt hätte. Mir liegt daran, deutlich zu machen, wenn das so ist, dann bleiben wichtige Eckpfeiler des evangelischen Verständnisses von Ehe und Familie durch diesen Text unberührt. Und deswegen ist es mir auch lieb, wenn es ab und zu mal jemanden gibt, der diese Eckpfeiler nochmal ausdrücklich unterstreicht, wie ich das auch in meinem Buch über Ethik gerade eben wieder getan habe. Natürlich war das Buch fertig, bevor dieser Text an die Öffentlichkeit gekommen ist.
Sie schreiben da, die auf der Ehe beruhende Familie genießt nicht nur einen rechtlichen, sondern auch einen ethischen Vorrang. Worin besteht dieser ethische Vorrang?
Er besteht darin, dass etwas Grundlegendes, was für unterschiedliche Lebensformen gelten kann, an Ehe und Familie besonders klar zur Geltung kommt. Dass auch die engste Gemeinschaft von Menschen gleichzeitig offen ist für das Miteinander der Generationen, dass menschliche Sexualität und die Offenheit für die Zukunft menschlichen Lebens, für das Geborenwerden für Kindern, für das Aufwachsen von Kindern offen ist, das alles kommt in der Ehe und ihrer Bedeutung für die Familie exemplarisch zum Ausdruck. Zum Ausdruck kommt auch, dass menschliche Beziehungen den anderen Menschen nicht zum Instrument machen, sondern wirklich der Person des anderen gelten, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schweren Zeiten, dass man zueinander steht, bis das Leben zu Ende geht, bis der Tod zwei Menschen scheidet. Das ist ganz eng mit der Ehe verbunden und das aus guten Gründen. Das stützt sich unmittelbar auf ein Wort Jesu, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und an diesem Auftrag, an dieser Verheißung, an diesem Segen wollen wir auch dann festhalten, wenn wir wissen, dass Ehen einen ganz unterschiedlichen Verlauf nehmen und dass es auch viele Ehen gibt, die scheitern.
Na, der Vorwurf gegenüber dem EKD-Papier ist ja, sie hätte sich von dem Leitbild, was Sie jetzt beschreiben, verabschiedet.
Ja, wenn Schweigen ein Verabschieden bedeuten würde, dann wäre das so. Aber nachdem nun mehrfach gesagt worden ist, nein, das war nicht die Absicht, sondern man hat nur versäumt, darüber ausdrücklich zu sprechen, berufe ich mich auf die anderen Texte der evangelischen Kirche, die ja nicht außer Kraft gesetzt sind. Einen Text von 1998 in einer Zeit, in der ich selber Mitglied des Rats der EKD war. Oder vielleicht noch wichtiger, die Liturgie, die wir benutzen, wenn wir Gottesdienste zur Trauung halten, dann sind wir genau in dem Bereich, in dem unverändert das gilt, was ich jetzt gerade auch nochmal beschrieben habe.
Naja, also da wird ja schon ganz genau definiert, zum Beispiel, dass die Ehe also keine von Gott gebotene Stiftung sei und Zitat aus dem Papier, die Ehe ist nicht von Jesus eingesetzt und keine absolute Ordnung, auch wenn wir uns ihre lebenslange Dauer wünschen. Also man nimmt doch Stellung, und zwar sehr dezidiert.
Man nimmt Stellung, man hält sich theologisch an einen absolut überholten Begriff, nämlich den Begriff der Schöpfungsordnung und sagt, das sei die Ehe nicht, ohne zu sagen, was es ist, nämlich, dass es eine gute Gabe Gottes ist und dass Gottes Segen darauf liegt. Das sagt man dann nicht. Man sagt, sie sei nicht von Jesus eingesetzt, müsste aber dazu sagen, dass die Unauflöslichkeit der Ehe von Jesus ausdrücklich bekräftigt ist. Und zwar, wenn man es historisch anschaut, auch im Interesse der Frauen, denen die Männer damals einfach einen Scheidebrief geben konnten.
Haben Sie denn da auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als Sie das gelesen haben, so wie Ihre katholischen Amtsbrüder?
Ich war der Auffassung, es wäre besser gewesen, wenn die Kommission sich auf ihren ursprünglichen Auftrag beschränkt hätte, nämlich praktische Initiativen zu beschreiben und zu unterstützen, die, wie es damals hieß, das Ziel haben, Ehe und Familie sozial und kulturell zu stärken.
Die stellvertretende Vorsitzende dieser Kommission, die emeritierte Soziologin, Feminismusforscherin Ute Gerhardt, hat 1997 einen Aufsatz mit dem Titel geschrieben, das Konzept der Ehe als Institution, eine Erblast im Geschlechterverhältnis. Und das Ergebnis ist, es gelte, den Begriff der Ehe als Institution Gottes zu den Akten zu legen. Geht es hier eigentlich um Ethik oder geht es hier um Feminismus?
Also man kann deutlich sehen, dass diese Position von Ute Gerhard in dem Text immer wieder auftaucht, sich ein wenig wiederholt. Aber diese Position hat nun keinen Anspruch darauf, einen Alleinvertretungsanspruch innerhalb des evangelischen Eheverständnisses für sich geltend zu machen.
Das ist eine deutliche Stellungnahme vom ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden. Was sagen Sie denn zu dem Streit, der da in der Kirche tobt? Also das kann man ja wirklich sagen.
Also ich glaube, an dieser Stelle wird unterschätzt, dass Ehe und Familie zwar geschichtlichen Wandlungen ausgesetzt sind, dass sie sich aber dabei auch als gute Angebote zur Gestaltung des menschlichen Lebens bewähren. Deswegen teile ich auch nicht die Auffassung, die die Ehe exklusiv bindet an ein bestimmtes Rollenverständnis von Frauen und Männern in der Ehe. Ich halte es nicht für richtig, die Ehe exklusiv zu binden an ein bestimmtes Klischee davon, wie die Ehen in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gewesen seien. Wenn ich das mal soziologisch sagen darf, ist es auch nicht richtig, nun ausgerechnet von den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu behaupten, habe es nur Ehen gegeben, die von Männern dominiert gewesen seien, ohne wenigstens zu berücksichtigen, dass es sehr viele Familien von Kriegerwitwen waren, in denen Frauen in bewundernswerter Weise die Aufgabe für ihre Familie wahrgenommen haben. Ich selbst weiß Fälle, weil meine Frau in einer solchen Familie aufgewachsen ist, wo da die Mutter nicht nur die Verantwortung für 4 Kinder, sondern auch noch für die Großmutter, also für ihre eigene Mutter übernommen hat, weil Krieg und Vertreibung zu diesem Ergebnis geführt haben. Und man muss nur dies eine im Kopf haben, um zu wissen, dass die Ehe exklusiv an ein bestimmtes Muster, um nicht zu sagen Klischee des Geschlechterverhältnisses zu binden, auch gegenüber vielen ungerecht ist, die schon in meiner Generation und erst recht in der Generation meiner Kinder Ehe ganz anders gestalten, die überzeugende Beispiele von Partnerschaft in der Ehe setzen. Und ich würde mir wünschen, dass all das deutlicher gesagt wird, bevor man dann negative Beispiele, die es wie immer im Leben auch an diesem Thema gibt, diese negativen Beispiele allein in den Vordergrund zu rücken.
Wie weit, das möchte ich Sie jetzt fragen, geht eigentlich die Political Correctness inzwischen in der evangelischen Kirche? Denn interessant finde ich, wie der EKD-Ratsvorsitzende in einem Vorwort die Bibel zitiert, nämlich aus dem ersten Buch Mose. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und leider vergisst er dann dabei zu erwähnen, dass das eben die Schöpfungsgeschichte ist. Das ist die, ob man das nur glauben will oder nicht, die Geschichte, dass Gott also aus der Rippe des Mannes die Frau geschaffen hat. Aber dann geht der Text ja interessant weiter. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Also muss man, wenn man jetzt über Geschlechterrollen redet, diesen Text dann vergessen?
Nein, das ist auch schade, wenn man diesen Text vergisst, bloß weil man diese Metapher mit der Rippe zu ernst nimmt und dadurch eine Abhängigkeit der Frau vom Mann sozusagen als unabänderliches Element dieses Textes sieht. Es ist doch großartig, dass Menschen einander zur Hilfe im Leben und zum Leben geschaffen sind.
Ja, das ist das auch ganz dezidiert. Ja. Also Mann und Frau werden füreinander als Gegenüber und wechselseitige Hilfe geschaffen.
Ja, das ist eine, muss man nun ehrlich sagen, eine Interpretation dieses Textes, denn dort steht nur, ich will dem Mann eine Hilfe schaffen. Und unsere Interpretation, dass das offen dafür ist, dass Menschen sich wechselseitig zur Hilfe werden, das hat der Verfasser dieses Textes nicht ganz so im Blick gehabt, wie wir das heute miteinander sagen. Aber das ist die gute und theologisch weiterführende Interpretation dieser Aussage. Und dann ist sie auch heute für das Leben in der Ehe hilfreich. Und jedes Mal, Sie können sich darauf verlassen, wenn ich eine Trauung halte, kommt dieser Text vor und wird auch so interpretiert, dass die beiden wissen, wo sie dran sind.
Wie Sie wissen, ist ja in dem EKD-Papier, ohne Stellen zu nennen, auch die Rede von biblischen Texten, die von zärtlichen Begegnungen zwischen Männern sprechen. Und Niklaus Schneider nennt im Spiegel dann König David zu Jonathan: Deine Liebe war mir köstlicher als Frauenliebe. Dabei beklagt David ja da den Tod Sauls und seines Sohnes Jonathan und spricht von sonderlicher und nicht von köstlicher Liebe. Kann man das als homosexuellen Text ansehen?
Nein, das kann man überhaupt nicht. Wir wissen ja vom König David zur Genüge, auch mit manchen höchst problematischen Exzessen, dass er Frauen liebte. Denken Sie nur an die Geschichte von Bathseba. Und deswegen ist dieser Text überhaupt kein Text über das, was wir heute unter homosexueller Liebe verstehen. Nämlich die Liebe von Menschen, die davon überzeugt sind, sie haben eine klare, eindeutige und ausschließliche sexuelle Präferenz für die gleichgeschlechtliche Liebe. Das ist in den biblischen Texten überhaupt nicht im Blick. Und deswegen sind sowohl die Texte, die die homosexuelle Liebe verurteilen, als auch die Texte, die von der Zärtlichkeit zwischen Männern sprechen, für das, was wir heute unter dem Thema der Homosexualität verhandeln, nicht wirklich klärend.
Das heißt, da gibt es so Stellen. Ich meine, da gibt es andere.
Es gibt andere Stellen, die die Homosexualität verurteilen und die sagen deswegen auch nichts aus über unser Problem der Homosexualität, weil auch da vorausgesetzt ist, es handelt sich um Männer, die heterosexuell leben und sich zusätzlich wählen, dass sie mit Männern zusammen zärtlich sind und dabei sehr oft in einem kultischen oder anderen Zusammenhang diese Männer auch noch vergewaltigen, jüngere Menschen missbrauchen. Und dass das verurteilt wird, ist ganz in Ordnung, aber es sagt nichts über unser heutiges Thema der Homosexualität.
Ist doch aber interessant, wie der vorhergehende EKD-Ratsvorsitzende und der jetzige EKD-Ratsvorsitzende in dieser Frage unterschiedliche Bibelinterpretationen haben. Ist es nur eine Frage von Bibelfestigkeit?
Nein, es ist eine Frage von unterschiedlicher Bibelinterpretation. Es ist ein Problem des hermeneutischen Zugangs zu den biblischen Texten. Es ist eine Frage, wie man mit der historischen Zeitgebundenheit dieser Texte umgeht. Es ist ein Beispiel dafür, dass es in der evangelischen Kirche weder üblich noch notwendig ist, dass man in allen Fragen der Bibelauslegung gleicher Meinung ist. Die evangelische Kirche hat ein intensives, aber auch sehr lebendiges Verhältnis zu den biblischen Texten.
Manchmal legen Sie sich ja bei dem, was Sie schreiben, nicht so richtig fest. Also sind Sie nun dafür, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren können und zwar nicht nur die Stiefkinder?
Ich finde, dass der Schritt zu den Stiefkindern ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen ist. Und ich bin selber dafür, dass wir jetzt diesen Schritt auch sich entfalten lassen und die Adoption von Paaren, die in einer Lebensform sind, in der sie gar nicht Kinder haben könnten, diese Adoption jetzt nicht zum Thema machen und nicht forcieren. Ich halte das gegenwärtig nicht für vordringlich.
Das heißt also, da verstehen Sie auch, es hat ja eine Diskussion gegeben im Fernsehen mit der Bundeskanzlerin, wo sie gesagt hat, da habe ich Bedenken, und zwar bezogen auf das Kindeswohl. Was sind Ihre?
Ich habe auch Bedenken im Blick auf das Kindeswohl. Ich habe auch Bedenken im Blick auf unser Bild und unsere Vorstellung von der Familie und glaube, dass die Art und Weise, in der ein Kind in eine solche Familie hineinwächst, auch ganz besonders gut vorbereitet sein muss. Adoptionen sind ohnehin eine sehr schwierige, behutsam zu gestaltende Konzeption und deswegen finde ich ein generelles Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare nicht den Weg, den ich zum jetzigen Zeitpunkt für richtig halte.
Wer einem Menschen die Herkunft nimmt, raubt ihm einen Teil seiner Identität. Das kann man ja auch auf dieses Thema beziehen, weil es ja unter anderem dann manchmal eben um anonyme Samenspenden geht und so weiter und die Kinder dann nicht wissen, wer ist jetzt eigentlich mein Vater.
Ja, das ist ja dann ein anderes Thema. Wenn es um anonyme Samenspenden geht, dann ist es ja im Fall von gleichgeschlechtlichen Gemeinschaften von Frauen eine der Frauen, die dieses Kind oder diese Kinder zur Welt bringt, dann haben wir gar nicht das Adoptionsthema, sondern da haben wir das schwierige, aber sehr, sehr wichtige Thema. Und Sie haben meine Überzeugung dazu in einem Satz zitiert, dass Kinder in einer solchen Situation einen Anspruch darauf haben, dass sie ihre biologische Herkunft kennen. Das vertrete ich im Blick auf das Problem der sogenannten Babyklappen. Und es ist konsequent, es auch zu vertreten im Blick auf die Situation, in der Menschen durch künstliche Insemination, durch eine Heterologe, also eine Samenspende, gezeugt werden. Es gibt einen Anspruch des Menschen zu wissen, von wem er abstammt.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Wolfgang Huber, früherer EKD-Ratsvorsitzender und früherer Bischof von Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz. Herr Professor Huber, ich zitiere zunächst Sie. Eine Debatte, die Kinder vor allem als Armutsrisiko und nicht als Hoffnungsträger für eine gute Zukunft betrachtet, schadet der Gesellschaft. Jetzt zitiere ich ein letztes Mal das EKD-Papier. Da steht, Kinder zu erziehen erhöht statistisch gesehen das Armutsrisiko. Schadet die EKD also der Gesellschaft?
Ich finde diesen isolierten Satz unglücklich, so sehr richtig ist, dass es in vielen Fällen stimmt. Aber zweierlei muss man bedenken. Das eine, unsere Gesellschaft leidet ja nicht, wie so oft gesagt wird, unter einer Überalterung, sondern sie leidet unter einer Unterjüngung. Unser Problem, gesellschaftliches Problem ist, dass in dieser Gesellschaft das Ja zu Kindern gesellschaftlich nicht ausreichend respektiert und gefördert wird. Das ist kein Naturgesetz, wie man am Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich beispielsweise deutlich sehen kann. Das heißt, eine Gesellschaft hat die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Familienpolitik ist dabei ein wichtiges Element, aber noch viel wichtiger ist in meinen Augen das Familienethos, das heißt das Ja zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere dort, wo Menschen beruflich tätig sind. Ich kann es nicht akzeptieren, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die ihrem Vorgesetzten sagen, die Frau erwartet ein Kind, sie und der Mann, sie oder der Mann will darauf auch mit einer Unterbrechung der Berufstätigkeit Rücksicht nehmen, dass dann Antworten kommen von der Art, das kommt aber zum falschen Zeitpunkt, das werden Sie noch bereuen oder was die Antworten dieser Art sind. Dass wir an dieser Stelle etwas ändern, das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, wenn wir, Auftrag der EKD-Kommission, sozial und kulturell das Ja zu Ehe und Familie fördern wollen. Und das Zweite, dass dieses Ja zu Kindern auch mit Einschränkungen verbunden sind, auch mit Opfern der Eltern verbunden sind, zeitlich, Nachtschlaf, Sorgen, was es alles gibt, das muss man wissen, aber es darf das Positive dieses Lebensglücks nicht überlagern. Und genauso ist es mit der Situation von Familien, die ein zusätzliches Armutsrisiko laufen. Sie sollen dadurch nicht in ihrem Ja zu Kindern infrage gestellt werden, sondern die Gesellschaft soll sich darum bemühen, ihnen den nötigen Beistand zu gewähren.
Jetzt können Sie, wenn Sie wollen, der Bundesfamilienministerin Christina Schröder noch einen mitgeben, die nämlich sagt, die Fixierung der Familienpolitik allein auf die Geburtenrate sei unangemessen. Dem widersprechen Sie in Ihrem Buch sehr deutlich.
Ja, natürlich kann Frau Schröder sich immer darauf zurückziehen, dass sie gesagt hat, allein. Ja, aber das Schweigen über diese Frage, dass die Tatsache, indem wir uns in unserem Land damit abfinden, dass in der Geburtenrate nahezu nur noch der Vatikanstaat hinter uns fungiert. Das ist doch kein angemessener Umgang mit diesem Thema und niemand soll mir vorwerfen, ich würde sozusagen familienpolitische Vorschläge im Sinn vergangener Zeiten machen, wenn ich sage, es kann nicht dabei bleiben, dass die Diskrepanz zwischen dem Kinderwunsch vieler Menschen und der Tatsache, dass dieser Kinderwunsch nicht eingelöst wird, dass diese Diskrepanz einfach hingenommen wird. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite diesen Kinderwunsch mit dem höchst denkbaren Einsatz von Reproduktionsmedizin in Einzelfällen zu erfüllen versuchen und dass er in so vielen Fällen aus Gründen der beruflichen Biografie, aus Gründen der Raschauer, insbesondere für Frauen im Alter zwischen 23 und 38, unerfüllt bleibt. Das ist einfach ein ungerechter und unakzeptabler Zustand. Das würde ich mir als erstes mal wünschen von einer Familienministerin, die ja sogar auch deswegen noch gute Karten hat, weil sie selber im Beruf ein Kind bekommen hat.
Schnitt. Herr Professor Huber, ganz anderes Thema. Gewalt, militärische Gewalt. Also, dass ein evangelischer Theologieprofessor und früherer Bischof sich für einen Verantwortungspazifismus ausspricht, ist natürlich jetzt nicht überraschend. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist die Bergpredigt. Als Sie in dieser Woche das Buch vorgestellt haben hier in Berlin, ging es unter anderem auch um das Thema Afghanistan. Und da muss ich Ihnen sagen, da klangen Sie wie Frau Käßmann. Nichts ist gut in Afghanistan.
der Afghanistan-Einsatz war legitimiert durch einen entsprechenden Beschluss der Vereinten Nationen. Er war daher gut begründet, dass die Gewalt der Warlords und Taliban in Afghanistan einfach nur mit Verhandlungen nicht einzudämmen war. Er war problematisch und erwies sich zunehmend als problematisch, weil es nicht in allen Fällen gelungen ist, die Zivilbevölkerung zu schonen, die Verhältnismäßigkeit insofern nicht gewahrt war. Und er war hochproblematisch, weil man nicht wusste und auch kein klares Bild davon hatte, wie man auf diesem Weg wirklich von einer Gewaltsituation zu einem dauerhaften Frieden in Afghanistan kommt. Und da muss man sagen, zu spät haben wir angefangen, darüber auch wirklich zu diskutieren, was die Konsequenz für eine Exit-Strategie ist, bei der die Situation nicht wieder am Ende genauso schlimm sein darf, wie sie am Anfang gewesen ist. Dieses Dilemma habe ich beschrieben und zu diesem Dilemma muss man, glaube ich, auch stehen.
Stichwort Syrien. Christen in Syrien haben die schlimmsten Befürchtungen für eine mögliche Zeit nach Assad, wenn nämlich Islamisten an die Macht kommen könnten. Deshalb können sie eigentlich gar kein Interesse unbedingt jedenfalls an dem Sturz Assads haben, oder doch?
An dem Sturz Assads könnten sie dann ein Interesse haben, wenn es eine Perspektive auf eine neue Regierung gäbe, die Menschenrechte besser achtet als Assad das tut. Und die von daher auch die Religionsfreiheit von Christen in diesem Land in einer Weise schützt, in der sie unter Assad nicht geschützt war, auch vor dem Bürgerkrieg. Aber richtig ist, dass man die Situation in Syrien nicht mehr mit den schönen blauen Augen anschauen darf, mit denen wir unter der Überschrift Arabischer Frühling Aufstandsbewegungen in Ägypten und anderswo angeschaut haben. Schon damals war das eine übertriebene Hoffnung, die nicht durch die Realität gedeckt war. Und in Syrien wissen wir ganz besonders genau, dass es unter den aufständischen Gruppen gegen die Diktatur von Assad Gruppen gibt, die Dschihadisten sind, die fundamentalistische Muslime sind, sodass die Vorstellung, wenn die an die Macht kommen, würde es besser, diese Vorstellung, Gott sei es geklagt, unrealistisch ist. Das macht ja gerade die Ausweglosigkeit der Situation in Syrien aus. Aber unter Assad, unter der gegenwärtigen Regierung, sind Millionen und Abermillionen von Menschen auf der Flucht im Land und aus dem Land heraus. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und auch das Erschrecken über die Giftgasanschläge, das uns in den letzten Wochen so beschäftigt hat, noch einmal in diesen Zusammenhang einer schrecklichen Bürgerkriegssituation und einer furchtbaren Fluchtbewegung hineinstellen.
Herr Professor Huber, Sie waren ja Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre kräftig dabei, als es gegen die Pershing-2-Raketen ging. Das war damals der sogenannte NATO-Doppelbeschluss. Das ging ja sogar so weit, dass Sie den Bruch der evangelischen Kirche mit der politischen Klasse wollten.
Das müssen Sie mir genauer erklären. Ich habe gefordert eine lebendige politische Debatte und habe die Tatsache, dass so viele Menschen sich an dem Thema Nachrüstung und befürchteter Atomkrieg engagiert haben, darin habe ich ein Zeichen des demokratischen Bewusstseins gesehen und habe das auch öffentlich gesagt und habe
ich wollte nur wissen, wie radikal Sie waren damals.
Und habe mir dabei von dem damaligen Verteidigungsminister Hans Apel, das war bei einer Kirchentagsveranstaltung, den Zwischenruf eingehandelt. Ich hätte aber ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Das heißt, da war ein Demokratieverständnis, das sagte, die Politiker sind gewählt und sie haben eine Regierung gebildet und die Regierung sagt jetzt, was sie für notwendig hält und die Bürgerinnen und Bürger haben das zu akzeptieren. Und ich hatte tatsächlich ein anderes Demokratieverständnis, das lebendige Debatte, kritische Nachfrage, Demonstration des Friedenswillens, Aufforderung an die Regierung, statt Aufrüstung, Abrüstung zu betreiben, einen Beitrag für Demokratie sah. Das ist das Maß, in dem ich damals radikal gewesen bin, nämlich auch damals radikal an der Bewahrung des Friedens engagiert.
Ich will Sie zitieren aus dem Buch. Rückblickend kann man urteilen, das Abschreckungssystem einschließlich der Nachrüstung in den 70er Jahren habe seine Bewährungsprobe bestanden. Doch niemand möchte sich ausmalen, was geschehen wäre, wenn der Bann des Schreckens nicht gehalten hätte. ob der Ausbruch eines Krieges trotz oder wegen des Systems der Abschreckung vermieden werden konnte, ist nach wie vor umstritten. Warum so unbestimmt?
Ja, weil ich an dieser Stelle selber keine letzte Klarheit habe. Ich weiß, dass die Befürchtungen, die Karl Friedrich von Weizsäcker und andere damals hatten, dass diese Spirale des Wettrüstens einen Atomkrieg auf europäischem Boden wahrscheinlicher mache, dass diese Befürchtung nicht eingetreten ist. Stattdessen kam etwas, womit wir alle nicht gerechnet haben, nämlich der wirtschaftliche Zusammenbruch des osteuropäischen Systems, der Fall der Mauer in Berlin, die Wiedervereinigung Deutschlands, die Möglichkeit, ein gemeinsames Europa zu schaffen. Also das größte Wunder der Geschichte, das unser einer seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs überhaupt erlebt hat. Und da muss man zunächst einmal sagen, das, was ich befürchtet habe, ist nicht eingetreten. Es ist etwas eingetreten, woran zu glauben, worauf zu hoffen, ich nicht einmal in einem solchen Zeitraum gewagt habe. Aber die Aussage, dass die wechselseitige Abschreckung diesen Prozess gefördert hat, diese Aussage würde ich nicht zu machen wagen. Insofern gibt es von mir auch keine nachträgliche Legitimation des Wettrüstens unter Einschluss des Nachrüstungsbeschlusses.
Naja, das will ich ja auch gar nicht von Ihnen verlangen. Ich wollte ja eigentlich nur rauskriegen. Es gibt ja weitaus linkere Leute als Sie, die inzwischen sagen, ich bin immer öfter nicht meiner Meinung. Passiert das einem Wolfgang Huber auch?
Ja, es passiert mir. Ich würde nicht sagen, dass es immer öfter passiert, aber an dieser Stelle sage ich ja ganz klar, worin ich die Dinge falsch eingeschätzt und falsch beurteilt habe. Nur habe ich nicht die umgekehrte Klarheit, die andere haben, die genau wissen, dass sozusagen die ganze atomare Abschreckung sozusagen zielstrebig und in einem klaren und alternativlosen Korridor auf das Ende der deutschen Teilung und das Ende der Ost-West-Spannung hingelaufen ist. Diese Klarheit habe ich auch im Rückblick nicht. Ich akzeptiere, dass andere die haben, aber ich glaube es ihnen nicht ganz.
Naja, Sie lassen ja in Ihrem Buch, das ist schon ein Vorwurf, den man vielleicht machen kann, andere Meinungen nicht unbedingt zu. Man muss ja auch nicht alle zulassen, aber in einem Punkt wäre es schon interessant. Stichwort Sterben. Sie sagen, es sei vorrangige moralische Pflicht, Suizide nach Möglichkeit zu verhindern. Wenn jemand nun der folgenden Ansicht wäre, in den existenziellen Grundfragen meines Lebens und Sterbens bin ich unmittelbar zu Gott. Hier hat der Staat mir gar nicht durch Gesetze vorzuschreiben, wie ich mich zu verhalten habe und wann und wie ich mein Leben in Gottes Hand zurückgebe, hat weder der Staat noch die Kirche zu bestimmen, sondern das muss ich allein mit meinem Schöpfer ausmachen. Das ist ein Zitat von Friedrich Wilhelm Graf aus seinem Buch Kirchendämmerung. Was meinen Sie dazu?
Ich sehe den Menschen nicht als ein so isoliertes Individuum wie Friedrich Wilhelm Graf. Meine eigene Erfahrung ist, dass Menschen auch nicht einfach ganz alleine mit ihrem Gott das ausmachen, sondern dass sie in Beziehung zu anderen Menschen stehen. Und die Frage heißt, welche Haltung nehmen andere Menschen dazu ein? Und da glaube ich, dass diese anderen Menschen eine vorrangige Pflicht dazu haben, einem Menschen zu helfen, dass er sein Leben annehmen kann, auch im Sterben sein Leben annehmen kann, mit den Hilfen, die es gibt, palliativmedizinischer Art, im Hospiz und anderen Dingen, und dass diese Aufgabe den Vorrang hat vor einer Hilfe zum Suizid. Das ist mein Gesichtspunkt, dass der Staat nicht vorzuschreiben hat, wie ein Mensch sich zu dieser Frage verhält, ist für mich eindeutig, dass die Kirche im einen wie im anderen Fall mit Empathie und seelsorgerlichem Beistand zur Stelle sein soll, ist für mich auch eindeutig. Die Frage, um die es geht, besteht aus zwei Teilen. Wenn ich in der Situation bin, dass ein Mensch mit dem Gedanken des Selbstmords, der Selbsttötung kämpft, unterstütze ich ihn dann in dieser Absicht oder versuche ich ihm Unterstützung zu geben, beim Leben und am Leben zu bleiben? Und da gibt es für mich eine klare Option für den Vorrang des Lebens vor dem Tod auch in dieser Frage. Und die andere Frage ist, sollen wir die Hilfe zur Selbsttötung zu einem regulären Teil ärztlicher Tätigkeit machen? Soll die Hilfe zur Selbsttötung in der Krankenkasse abrechenbar sein? Soll im nächsten Schritt auch die Tötung auf Verlangen in den Aufgaben- und Pflichtenkatalog von Ärzten kommen? Und da heißt meine Position, nein, weder das eine noch das andere soll in den Pflichten- und Aufgabenkatalog von Ärzten kommen. Auch da füge ich hinzu, dass es ganz besondere Lebenssituationen gibt, in der die Nähe zu einem leidenden Menschen und der Respekt vor seinem klaren Willen, diesem Leiden ein Ende zu machen, den Vorrang hat vor dem, was allgemeines Gebot des ärztlichen Ethos ist. Das schließe ich dabei überhaupt nicht aus. Aber auch für den Arzt muss klar sein, dass im beschriebenen Sinn das Ja zum Leben den Vorrang vor dem Tod hat.
Also ich weiß ja, wovon ich rede. Ich habe 5 Monate den körperlichen Verfall meiner Frau nach der Krebsdiagnose beobachtet, habe sie begleitet und gepflegt bis zum Tod. Und wenn jetzt jemand käme, der womöglich in derselben Situation ist und dann möglicherweise sagt, du, ich habe gesehen, wie das da gegangen ist, das will ich nicht, soll ich den davon abhalten, das zu tun, was er vielleicht vorhat?
Ob das Gespräch, das Sie mit ihm führen, dann am Ende dazu führt, dass Sie ihn abhalten, das weiß ich nicht. Aber dass Sie gerade aus der persönlichen Erfahrung heraus, die Sie gemacht haben, für ihn ein unendlich wichtiger Gesprächspartner sind, mit dem er darüber reden kann, wie solche Schritte beim Zuendegehen des Lebens und beim Aneinanderbleiben und Miteinanderbleiben aussehen können. Das wäre die Aufgabe, die ich sehe. Und eine ethische Erklärung, mit der ich Ihnen dann sagen würde, nein, Sie sollen dem Betreffenden sagen, er hat das alleine mit seinem Schöpfer auszumachen. Das fände ich den unbarmherzigsten Ratschlag, den ich geben könnte. Nein, er soll es selber dann verantworten, wie er sich entscheidet, aber er soll nicht einfach alleine bleiben mit diesem inneren Kampf und Konflikt. Darum geht es mir und ist für mich eine der wichtigsten Stellen, an denen ich sage, die Selbstbestimmung des Menschen und die Freiheit und Autonomie verbindet sich damit, dass wir als Menschen Beziehungswesen sind und dass wir gerade in einer solchen Situation einen anderen Menschen nicht allein lassen dürfen.
Herr Professor Huber, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Kahle.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Wolfgang Huber über sein Buch Ethik. Die Grundfragen des Lebens erschienen bei CH Beck, 19,95 Euro. Nächste Woche spreche ich mit dem Autor Thorsten Körner über seine Biografie der Familie Willy Brandt. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.